safety.
The Dolphins win the
safety.
Game.
Who's drafted by Lincoln Fitzpatrick?
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht oder wie auch immer. Ja, mein Name ist Michu, hier ist ein neuer Dolphins Drive. Und wenn man hört, dass ich moderiere, dann weiß der Zuhörer, der schon oft dabei war, ganz genau, was ist. Nämlich, irgendwas ist mit Rico los. Und diesmal ist es so, Rico ist nicht da. Wir wünschen auf diesem Wege gute Besserung. Rico ist leider krank. Aber ich mache das trotzdem nicht alleine, sondern wenn Rico nicht da ist, habe ich jemand anderen dabei. Hallo Tobi.
Hallo, ich bin eigentlich nie krank. Aber auch von diesem Weg gute Besserung an den, an unseren Anker.
Genau, an unseren Anker. Ja, jetzt werden die Leute sich fragen, meine Güte, es ist Offseason, Super Bowl ist sogar vorbei. Was wollen die heute eigentlich überhaupt besprechen? Aber es gibt News. Und die ersten News, da geht es eigentlich direkt schon. Ist einer meiner Lieblinge. Ein ehemaliger Dolphin hat nämlich einen neuen Platz bekommen. Einen neuen Job. Tobi, wer ist wo gelandet?
Ja, also unser großartiger Defensive Coordinator der letzten Saison, sondern der Saison davor, Herr Matt Burke, die meisten mögen sich noch mit Grauen an ihn zurückerinnern, hat bei den Philadelphia Eagles neue Aufgaben bekommen. Er ist seit gestern, glaube ich, offiziell neuer D-Line-Coach und neuer Run-Defense-Coordinator bei den Philadelphia Eagles.
Ich kann das schlicht und ergreifend nicht verstehen, bin ich ganz ehrlich. Er hat bei uns, also gerade als Run-Coordinator, denn gegen den Run waren wir ganz, ganz schlecht. Ich war so froh, dass er weg war. Das heißt wohl nichts Gutes für Philadelphia, oder? Du hast mir dazu geschrieben, wieder nichts mit Playoffs in Philly.
Ja, sehe ich genauso wie du. Also wenn er in Miami damals noch mit eigentlich recht ansehnlichem Spielermaterial in der Defense gezeigt hat, dass er eins nicht kann, dann den gegnerischen Lauf verteidigen. Und ich bin ja mal gespannt, aber die Eagles sind ja unter anderem mit Ezekiel Elliott zusammen in einer Division, den sie zweimal verteidigen dürfen. Das wird sicherlich anspruchsvoll werden.
Gehe ich auch von aus. Aber gut, wer sind wir, dass wir andere Franchises kritisieren, dass sie ausgediente Veteranen von uns auch im Coaches-Bereich nehmen? Ich glaube, das können wir weniger, oder da haben wir weniger das Recht, so etwas zu sagen. Gut. Dann kommen die nächsten News. Die sind zum Teil schön, wenn es nicht so traurig wäre. Nämlich, die Anklage gegen Xavier Howard wegen häuslicher Gewalt ist fallen gelassen worden. Habe ich das richtig im Kopf, Tobi?
Ja, das hast du richtig im Kopf. Das wurde gestern offiziell confirmed, dass da die Anklagepunkte vor dem Gesetz her fallen gelassen wurden.
Ja, aber was bedeutet das denn? Jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein. Bei Zeke Elliott ist die Anklage auch fallen gelassen worden. Und da hatten wir ja dieses lästige Hin und Her, dass es wirklich über eine halbe Saison oder über ein Jahr gedauert hat, bis Zeke Elliott letztendlich für 4 Spiele oder sowas gesperrt worden war. Da hat er geklagt und dann war wieder frei und hin und her. Und bei Tyreek Hill wiederum war es so, der hat gar nichts bekommen, obwohl man damit gerechnet hat, dass er vielleicht sogar rausgeschmissen werden wird. Was bedeutet das denn jetzt für Xavier Howard?
Zunächst mal muss man sagen, dass es einen NFL-Liga-Standard gibt, was so Domestic Violence angeht. Da ist der Standard eine 6 Spiele Suspendierung für den ersten Vorfall. Völlig egal und völlig unabhängig davon, was das Gesetz besagt. Und das heißt, da hat Roger Goodell erstmal freie Hand. Und zu der Tatsache, dass das Ganze da fallen gelassen wurde, das muss man ja auch ein bisschen unter Vorbehalt sehen, weil da in erster Linie die die Verlobte von Xavier Howard, für verantwortlich ist, dass das fallen gelassen wurde. Wie ich gelesen habe, hat sie vor Gericht hat ausgesagt, dass sie da nicht länger und nicht weiter gegen ihren Verlobten vorgehen möchte und das ein bisschen runtergespielt hat, so dass dass die Situation und das, was so passiert ist, einfach außer Kontrolle geraten ist, dass sie keine Angst mehr vor ihm hat, dass sie ihm nicht zutraut, dass das nochmal wieder passiert und so weiter und so weiter. Also es ist alles ein bisschen wackelig. Also es reicht vor dem Gesetz, aber ich denke nicht, dass es vor der Liga reicht.
Okay, das heißt, du gehst von der Sperre aus?
Ich gehe von der Sperre aus, ja.
Gut, jetzt habe ich es davon wiederum jetzt einige gehört, die gesagt haben, dann werden die Miami Dolphins eigentlich keine andere Wahl haben, als ihn zu entlassen. Also ich selbst bin ja immer ganz vorsichtig nach solchen Aussagen, beziehungsweise gerade wenn ich will da überhaupt keine Spieler von Gewalt oder sowas freisprechen. Aber zum Beispiel gerade der Fall Tyreek Hill war ja jetzt so gelagert. Man hört immer wieder, dass Frauen, ich will das auch nicht auf Frauen reduzieren, oder dass einfach, dass da mit Schindlieder getrieben wird. Also dass es tatsächlich Frauen gibt, die das als Druckmittel benutzen, welcher Art auch immer. Deswegen bin ich immer vorsichtig, damit vorzuverurteilen. Und ja, jetzt ist die Frage, was machen wir? Bei Mark Walton waren wir so konsequent und haben ihn rausgeschmissen. Howard ist natürlich eine andere Nummer, ne?
Ja, man kann die Fälle auch ganz schwer miteinander vergleichen, weil es bei Howard wohl, wie man den Polizeibericht glauben lassen kann, nur ein Schubser war und Mark Walton hat seine Ex nach allen Regeln der Kunst erstmal verprügelt. Also da sind die Fälle auch ein bisschen anders gelagert und da ist die Sache klar. Ich gehe davon aus, dass die Dolphins sich das angucken werden und dass sie entscheiden werden, je nachdem, wie lange und wie hart die Sperre wird, was sie jetzt mit Xavier Howard machen, denke ich. Wenn Roger Goodell ihnen jetzt, sagen wir, für 2-3 Spiele sperrt, ich denke, die Möglichkeit werden sie ihm geben, aber wenn er 6-8 kriegt, dann musst du natürlich auch schon mal wieder gucken, ne?
6-8 wäre eine Hausnummer, aber Howard ist ja nun ein Spieler, der, wenn der auf den Markt käme, innerhalb von Sekunden weg wäre, oder sehe ich das falsch?
Es wird sicherlich dann Franchises geben, die trotz seines hohen Vertrages ihm immer noch mit Handkuss nehmen würden, weil er halt zu einem der besten Cornerbacks wird.
Ja, aber wenn wir ihn releasen, entlassen, dann muss doch niemand seinen Vertrag übernehmen, oder?
Ja, aber es ist ja nicht davon auszugehen, dass Xavier Howard einen Vertrag unterschreiben muss, der, weiß ich nicht, wesentlich geringer dotiert ist. Also er hat ja seinen Wert und den wird er auch erzielen können, selbst wenn Miami ihn entlässt.
Das ist meine Vorhersage, da bin ich mal gespannt. Aber was glaubst du denn? Glaubst du, dass wir ihn entlassen?
Ich gehe nicht davon aus.
Ich hoffe auch nicht, dass wir ihn entlassen, denn tatsächlich wäre das wäre die letzte Säule, von der ich gesagt hätte, die wir halten müssen, neben Minka Fitzpatrick und neben Laremy Tunsil, um unser Team aufzubauen. Das würde uns noch weiter zurückwerfen. Damit hätten wir endgültig die nächste Großbaustelle, wenn wir Howard abgeben würden.
Ja, also vom sportlichen Standpunkt mag ich dir da recht geben. Vom finanziellen Standpunkt her gesehen ist das sicherlich nicht so, weil das meiste Geld oder die meiste Salary, die Xavier Howard bekommt, in so einem Fall, dass er da gegen irgendwelche Standards verstößt und von der Liga gesperrt wird, kann das meiste Gehalt einbehalten werden. Es wäre also nicht so teuer. Man könnte sich einigermaßen gleichwertigen Ersatz besorgen. Das bringt dir natürlich in der Eingespieltheit und im Lockerroom nicht so viel, aber so rein finanziell gesehen wäre der Verlust gar nicht so groß.
Gut. Gut, das wäre es soweit mit den News. Zumindest, es sei denn, Tobi, du hast noch etwas.
Nö, also bis auf die Gerüchte, wann wir jetzt Tour nehmen, ob an 3 oder an 5, aber da haben wir auch schon oft genug drüber geredet und werden wir in den nächsten 3 Monaten auch noch das ein oder andere Mal drüber reden, ist momentan eher ruhig.
Und die Gerüchte, ob wir in Miami oder in Mexiko, Miami ist auch schon, in London oder in Mexiko spielen.
Ach ja, oder einmal oder zweimal und was weiß ich nicht alles, das ist ja furchtbar. Mir tun vor allen Dingen die Jaguars-Fans leid, weil die werden ja dieses Jahr 2-mal in London spielen.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich eine interessante These gehört. Ich habe gehört, dass dieses schon mal 2 Spiele der erste Hinweis auf so einen Testlauf ist, ob dass die Jaguars dann die erste Franchise wären, die dann auch nach London umzieht. Das wäre so ein erster Testlauf. Wie lässt es sich mit Spielplan vereinbaren? Wie macht man so? Ja, man muss ja dann immer davon ausgehen, dass irgendwie die Franchise dann 3 Heimspiele hat in Folge in London und dann 3 Spiele über den Teich oder so. Also das wäre so ein erster Testlauf dafür, wie das schon mal geht, wenn so ein Team direkt 2 oder 3 Wochen da bleibt.
Wahnsinn, Katastrophe, ehrlich gesagt. Also diesen Reisestress, den weiß ich nicht, ob der so gut ist und ob der im Sinne der Liga so sein muss oder so sein sollte.
Also da sage ich jetzt einfach mal klares Jein. Aber wenn wir, ich glaube, in L.A. oder in San Francisco spielen, müssen wir weiter reisen, als wenn wir in London spielen.
Ja, wir. Das ist wohl richtig. Aber
die Ostküstenteams.
Genau, richtig.
Aber wenn man den Ostküstenteams und den Westküstenteams zuschaut, jeweils Teams auf der anderen Küste zu beobachten, dann kann man auch den Ostküstenteams zumindest zumuten, nach London zu reisen. So, das ist jetzt nur, ist doch nur die Frage, wie sieht das aus mit den Teams von der Westküste? Weil die haben dann dementsprechend Nachteile oder die mehr in der Mitte liegen.
Ja, genau, richtig.
Und das muss man halt gucken, wie man das irgendwie verbindet. Also ich habe da eine klare Meinung zu, die vielleicht auch ein bisschen meinem Alter geschuldet ist, denn ich bin noch einer, der die NFL Europe kennt. Das fand ich total super. NFL Europe waren übrigens auch Teams aus den USA dabei, aus Sacramento und sowas. Also das war auch möglich.
Ja, das war noch die alte World League, ne? Also das
ja, war genau. Ja, es war nicht die NFL Europe, es war noch die World League, richtig. Vollkommen richtig. Und das hat auch funktioniert. Das fand ich schon mal super. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, es ist richtig, dass ich es schwierig finde, wenn es nur ein Team ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man eine ganze Division hier irgendwo hat, in Europa, weil ob das jetzt London, Paris oder Berlin ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber eine ganze Division ist dann schon etwas einfacher, weil natürlich fast die Hälfte aller Spiele dann sowieso schon in Europa stattfindet. Und man den restlichen Spielplan dann irgendwie vielleicht auch mit Bye Week und sonstigem Kram hin und her drumherum bauen kann. Nur mit einem Team alleine, das finde ich auf Dauer tatsächlich schwierig.
Das ist, also ich meine, es ist für uns Europäer ist es natürlich ganz nett, wenn wir mal so das ein oder andere Spiel in London uns angucken können. Aber man muss auch ganz ehrlich sehen, wenn man sich die Division der Jaguars ansieht, ne, da kommen die Teams aus Nashville und aus Houston, das ist natürlich schon eine logistische Mehrbelastung, wenn die Stadt nach Jacksonville dann nach London fliegen müssen.
Gut, okay, ja, mit Sicherheit. Also da wird mit Sicherheit noch was, da muss sich die NFL auf jeden Fall überlegen. Aber ich sehe sie auf dem Weg dahin. Und ich finde es halt grundsätzlich für den Football selber, für den Football in Europa, nicht verkehrt. Ja, es gibt dann auch Leute, die behaupten, ja, die NFL gehört einfach nur in die USA. Kann man so sehen. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil da geht's um Football. Da geht's einfach um Football. Ja, und es wäre schön, wenn wir hier eine europäische Liga vom selben Niveau aufbauen würden. Aber das hat sich ja bisher noch niemand getraut. Das hat außer der NFL damals niemand wirklich hinbekommen. Und die haben das Projekt ja aus was für Gründen auch immer tatsächlich in Grund und Boden gestampft. Und irgendwie muss der Football aber, also professioneller Football in Europa, ist halt etwas, was den Sport enorm weiterbringt. Und ich finde es zumindest gut, dass wenn sie es, dass sie es zumindest versuchen oder zumindest in Erwägung ziehen. Das ist meine
Meinung. Ja, ja. Ich möchte als Abschluss vielleicht zu bedenken geben, wenn du ein Team regulär hast, so wie du, wie die Jaguars, hast du A, diese Spannung nicht mehr, welche Teams kommen, welche Teams gucken wir uns an, und B, nimmst du dem Ganzen, wenn du acht oder neun Heimspiele vielleicht hast, nimmst du dem Ganzen so das Besondere oder die Spannung, dass das vielleicht im Alltag sich dann wieder einschläft. Das kann ja auch passieren. Und wird man sehen.
Natürlich kann das passieren, keine Frage. Im Moment ist es ja ein Happening, wo es weniger darum geht, welches Team vertreten wir, als vielmehr so von wegen, wir können überhaupt professionellen Football sehen. Das, wie gesagt, das ist, mag schön sein, das mag, manche mag das weniger schön finden, dass das so ein, ich sag mal, einfach der Fan-Event im Mittelpunkt steht. Aber grundsätzlich, wann hat man schon mal die Möglichkeit, Football auf diesem Niveau zu sehen? Und wenn es rein um Zuschauerzahlen oder sowas geht, gut, dann dürften die Chargers auch nicht in L.A. sein. Weil ich glaube, da würde jedes europäische Team jederzeit mehr Zuschauer zusammenkriegen. Und warum ich das Ganze noch für wahrscheinlich halte, es wurde ein langfristiger Vertrag mit Tottenham, mit dem Stadion in Tottenham geschlossen. Und das Stadion, das dort neu gebaut wurde, wurde extra so konzipiert, dass American Football dort problemlos, ohne Umbau und so weiter, immer spielbar ist.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass uns die London Games erhalten bleiben. Aber wie gesagt, also ein europäisches Team sehe ich noch nicht. Und für die Leute, die meinen, dass in den nächsten, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren ein NFL-Spiel nach Deutschland kommt, sehe ich auch nicht wirklich. Also ganz ehrlich, das dauert noch Jahre bis Jahrzehnte, bis das möglich ist. So weit sind wir noch lange nicht.
Gut, und dann müssen wir natürlich über das Event schlechthin sprechen.
Den Pro Bowl.
Nochmal was? Den Pro Bowl?
Ja, den Pro Bowl.
Nee, ich dachte eigentlich eher an Shakira und J-Lo.
Ach du meine, ja, können wir gerne gut, eine Minute drüber reden.
Ja, dann sag mal, hast du die Halbzeitshow angeguckt?
Jein. Also, ich kam etwas zu spät, ich habe mir erst was zu essen geholt. Ich wusste ja, was kommt, und es war ja auch zu erwarten, in welche Richtung auch von der Anatomie her es gelenkt werden würde, wenn diese beiden Damen auf der Bühne stehen. Und es war ganz nett, muss ich sagen. Also nichts Besonderes, aber nett.
Ich gebe zu, dass beide musikalisch überhaupt nicht mein Fall sind. J-Lo noch weniger als Shakira. Ich gebe auch zu, dass Shakira durchaus nett anzusehen ist. Ja, J-Lo ist 50. Und dafür hat sie sich angeblich gut gehalten. Aber wer sich so viel Botox ins Gesicht spritzen lässt, dass da wirklich gar keine Gesichtsmimik mehr ist, ja, schön, hat sich dann angeblich gut gehalten. Und ich weiß auch, Sex sells, aber gerade im prüden Amerika, angeblich ist diese Show ja gefeiert worden. Ich habe mich natürlich auch mit Bekannten unterhalten, die alle gesagt, weiblichen Bekannten, die allesamt gesagt haben, eigentlich ist das ein schwarzer Tag für die Frauen. Gerade, das ist einfach drüber. Also eine Shakira, die über die Bühne robbt mit einem lasciven Nimmig-Blick, das war Zitat von der Bekannten. Beziehungsweise J-Lo, ob die hätte in diesem Möchte-Gern-Buddy und die ganze Zeit die Hand im Schritt, um auch ja den Blick in die richtige Richtung zu lenken. Wie gesagt, war drüber. Also da hätten sie fast schon wieder Nipplegate einführen können. Das wäre, glaube ich, weniger sexistisch gewesen als diese Show. Und musikalisch finde ich es halt generell ziemlich dünn.
Naja, aber wie gesagt, es war zu erwarten, dass das in die Richtung geht. Und wenn die NFL das so möchte, dann gehe ich halt in der Pause was essen.
Wie gesagt, ich warte auch darauf. Sie haben ja dieses Jahr unheimliche Probleme gehabt. Ich weiß gar nicht, wen sie alles gefragt hatten. Aber sie haben sich Absagen eingefangen, unter anderem wegen dem Umgang mit Colin Kaepernick, wegen ihrem Präsidenten Donald Trump. Gab es tatsächlich Künstler, die gesagt haben, nein, ich werde die Halftime-Show nicht machen. Und Shakira und J-Lo waren dementsprechend, ich glaube, dritte oder vierte Wahl erst.
Irgendwie sowas.
Und da bin ich... Ich bin mal gespannt, welche C-Promis sie dann nächstes Jahr aus dem Hut zaubern müssen.
Naja, gut, J-Lo, dadurch, dass sie eine Loge im Stadion hat, wäre eh da gewesen. Von daher, ja, kann sie auch auf die Bühne gehen.
Ja. Gut, aber das war nur ein Teil des Hauptevents. Reden wir nämlich über den Super Bowl. Und da möchte ich direkt mal anfangen. MVP wurde Patrick Mahomes. Für mich war aber ein anderer Spieler MVP.
Selbstverständlich.
Der ehemalige Dolphin Damian Williams. Ich weiß nicht, wen siehst du als MVP, Tobi? Also ich gehe davon aus, dass jeder weiß, dass die Chiefs gewonnen haben mit 31-20.
wahrscheinlich, ja. Und nein, mein MVP war auf jeden Fall auch Damian Williams. Und das Spiel ist bis auf eine Ausnahme auch so gelaufen, wie ich es mir so aus Dolphins, Ex-Dolphins-Sympathiesicht auch gewünscht hatte. Also Damian Williams hat gezeigt in einem ganz, 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 ganz wichtigen Spiel, welche Qualitäten er hat und dass wir Adam Gase auch dafür dankbar sein müssen, dass er Damian Williams verzichtet hat.
Oh, da hast du mich jetzt natürlich getriggert, das weißt du wahrscheinlich.
Natürlich.
Deswegen hast du es wahrscheinlich gesagt. Ich sehe das ja anders. Ich sage ja von wegen, dass das genauso gut jeder andere Running Back hätte sein können. Und das ist dementsprechend, ich glaube, es ist unbestritten, dass Damian Williams nicht so eine hohe individuelle Qualität hat, wie zum Beispiel ein Zeke Elliott, ein Saquon Barkley, ein Todd Gurley oder ein Melvin Gordon, der mit uns ins Gespräch gebracht wird. Ja, dass er aber innerhalb eines funktionierenden Systems, wie die Chiefs es haben, dementsprechend zu Leistung imstande ist. Und dass die eben genannten wirklichen Top-Running-Backs wahrscheinlich zu so einem Spiel nicht viel mehr oder sogar weniger hätten zu beitragen können. Und es darum im Grunde genommen egal, du brauchst einen Spieler, einen Running Back, der ins System passt und musst dafür gar keinen hohen Pick unbedingt investieren oder viele, viele Ressourcen, was das Gehalt angeht.
Ja, also wo du Running Backs gerade ansprichst, ich bin echt mal gespannt, was so die Preise machen werden dieses Jahr, weil so viele Top-Running-Backs vermeintlich auf den Free-Agency-Markt kommen oder kommen könnten und ob sich das vielleicht negativ auf die Preise auswirkt. Denn, da hat man ja dann die freie Auswahl quasi.
Also, ich sag mal ganz klar, seit Le'Veon Bell angeblich für den Rest der Running-Backs gestreikt hat, seitdem hat er zum Beispiel nicht mehr wirklich was geliefert, auch in einem anderen System nicht. Und jetzt liegt es nicht nur an Adam Gase, sondern es liegt tatsächlich meiner Meinung nach an der O-Line und natürlich am Play-Calling, am Play-Design. Und was ist deiner Meinung nach der Top-Running-Back, der auf den Markt kommen wird?
Der Top-Running-Back aus meiner Sicht wird ein bisschen, also nicht viel überraschend, aber wird überraschend sein, ist Austin Ekeler, weil der kann alles.
Okay, ich hätte jetzt gesagt, von wegen, dass viele sagen, eben dass es Derrick Henry wird, der Free Agent wird. Und ich muss ganz klar sagen, Derrick Henry wird eine verdammte Hausnummer aufrufen, die ich nicht bereit bin für einen Running Back, gerade nicht für einen Running Back, der so eindimensional ist, zu zahlen.
Genau, da hast du vollkommen recht. Deswegen, Austin Ekeler von den Chargers kann gut blocken, er kann gut receiven und er kann gut laufen. Also er ist so quasi das gute Gesamtpaket. Und Derrick Henry ist ein Höllenläufer und bringt eine Power und eine Wucht mit sich. Aber wie du sagst, das war's dann auch schon. Der ist relativ eindimensional.
Was ich halt so faszinierend finde, es gibt da zwei Dinge, die ich in Bezug auf das Run-Game mitnehme aus der diesjährigen Postseason. Also zum einen ist das Spiel zum Beispiel Derrick Henry gegen die New England Patriots. Da hat Henry dominiert. Da hat Henry wirklich, er hat die Patriots in Grund und Boden gelaufen und er hat das Spiel dominiert. Ich glaube, da stimmst du mir zu, oder?
Ja, definitiv. Ne?
So.
Jeder, der das Spiel gesehen hat, muss das so sehen.
Und trotzdem, über das Run-Game, er hat das ganze Spiel dominiert und trotzdem hing alles daran, dass die Patriots nicht im letzten Drive noch ein Big Play machen, weil sonst hätten sie das Spiel trotzdem verloren.
Ja, wie sagte der Kommentator doch so schön im Originalton, die New England Patriots werden gezwungen, dass Tom Brady die Titans mit seinem Arm schlagen muss. Und das war für mich sehr eindrucksvoll und sehr, sehr wegweisend dafür, dass es auch da so langsam zu Ende geht. Weil wenn die Gegner es ertragen können, dass Tom Brady im letzten Drive auf dem Platz steht, dann hat die Qualität aber sowas von gelitten.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich finde es aber trotzdem immer bezeichnend, wenn du das so machst, wenn du ein Spiel dominierst und es trotzdem quasi davon abhängt, dass du kein Big Play bekommst. Was ja immer ein bisschen Glück auch ist, dass du schaffst es nicht, das Spiel und den Deckel zuzumachen, einfach aus dem Grund, weil die ganze Zeit halt eben das Spiel offen ist, weil du mit dem Run Games halt dominierst, aber halt nicht genügend Punkte machst.
Ja, das ist.
Du hältst dadurch den Gegner im Spiel. Das war zumindest gegen die Patriots so.
Ja, aber es lag ja nicht am Running Game, sondern es lag eher an verpassten Möglichkeiten, Punkte aufs Board zu bringen. Das war vom Running Game ja eher nicht so entscheidend.
Das sehe ich zum Beispiel gegen die Patriots komplett anders, so wie Henry da dominiert hat, weswegen Ryan Tannehill letztendlich nur 8 Pässe geworfen hat. Also da muss ich schon ganz klar sagen, da war mir das Running Game, das war schon ganz, ganz wichtig, aber man hat halt nicht geschafft, davon zu ziehen. Ich sag mal so, wenn du mit dem Passspiel so dominierst wie die Titans mit dem Running Game, dann hat der Gegner im vierten Viertel oder im letzten Drive keine Gelegenheit mehr zurückzukommen. Da hat er keine Chance mehr. Da muss er schon zu Beginn des vierten Viertels ein Riesen Comeback starten. Und das auch über das Passspiel.
Naja, also kann man so oder so sehen. Da werden wir uns wahrscheinlich auch nicht einig werden. Weil eine generelle Aussage ist da schwierig, glaube ich.
Gut, dann gucken wir uns das andersrum an. Glaubst du, dass tatsächlich die Kansas City Chiefs mit dem Running Game das Comeback in den letzten 7 Minuten des Super Bowls geschafft hätten?
Ja, ich gehe davon aus, weil auch Damian Williams gerade auch in den Situationen, die er gezeigt hat, deutlich gemacht hat, dass er der Defense wehtun kann durch den Lauf. Das wurde ja gerade auch im letzten Viertel deutlich.
Also gerade im letzten Viertel, sage ich von wegen, da haben sie halt, sind wieder extrem auf den Pass gegangen und nicht auf den Lauf. Und auch da waren sie im Spiel wegen meiner Meinung nach fraglicher In-Game-Decisions von Kyle Shanahan. Darüber kann man diskutieren. Und vor allen Dingen deswegen, weil es die 49ers nicht geschafft haben, über ihr dreiviertel lang dominantes Laufspiel, was ja auch wieder dominant war, wirklich genug Punkte aufs Board zu bringen, um die Chiefs vollkommen auf Abstand zu halten. Ich sag mal so, in dem Moment, wo dieser 44-Yard-Pass auf Tyreek Hill kam, und das war ja, ich glaube, da waren noch 8 Minuten auf der Uhr oder sowas. In dem Moment wusste ich, dass die 49ers das Spiel verlieren.
Das wusste, glaube ich, auch jeder. Aber,
das hätten sie aber nicht verloren. Das hätten die 49ers hätten das Spiel nicht verloren, wenn Kansas City jetzt gesagt hätte, okay, wir lassen laufen. Und mit jedem Lauf, wenn die mit jedem Lauf, ich sag wirklich, mit jedem Lauf, den sie gemacht hätten, 5 Yards gemacht hätten oder 7 Yards gemacht hätten, hätten sie das Spiel trotzdem noch verloren.
Ich gehe nicht davon aus, aber du musst es ja auch so sehen, dass die Passverteidigung in dem Bereich einfach total beschissen war. Ja, das muss man auch einfach so sehen, dass gerade das da auch die 49ers extrem nachgelassen haben. Und nicht nur gegen den Pass, auch gegen den Lauf.
Ja, wobei die Defense natürlich der 49ers, gerade die Line, wirklich sehr gut gespielt hat. Ich glaube, ich habe noch keine Defense gesehen, die es so gut geschafft hat, Patrick Mahomes unter Druck zu setzen, teilweise auch verschiedene Looks zu zeigen. Also wirklich unter Druck gesetzt, mit einem einfachen Four-Man-Rush. Für mich, Nick Bosa, ich weiß nicht, wie viele Pressures der hatte, jedes Mal, wo man gedacht hat, von wegen, der hat jetzt hat er ihn. Und dann ist Patrick Mahomes da so gerade eben noch rausgekommen, was natürlich die individuelle Qualität von Mahomes ist. Aber dann halt eben brach die Defense irgendwann ein, weil du, ich glaube, dieses Level mental nicht über ein Spiel hinweg halten kannst.
Genau, das haben sie drei Viertel lang gemacht und im vierten Viertel hast du gemerkt, dass sie einfach alle waren.
Und ich meine, die 49ers hatten ein dominantes Laufspiel. Sie mussten dann ja zuletzt dann, zwischendurch hatten sie ja auch nochmal ein paar Versuche, mit denen sie versucht haben, Kansas City im letzten Viertel auf Distanz zu halten. Da sind sie weggegangen vom Laufspiel, obwohl das Laufspiel vorher dominant war. Warum? Weil sie einfach, meiner Meinung nach, sind sie davon weggegangen, weil sie geglaubt haben, dass sie mit dem Laufspiel nicht effektiv genug sind, gerade in dem Drive, wo sie aufholen mussten, nicht schnell genug und nicht effektiv genug sind, um Punkte nochmal aufs Board zu bringen. Und das ist das Problem vom Laufspiel.
Naja, aber sie hätten es aus meiner Sicht durchaus weiter probieren sollen, weil sie einen Quarterback haben, der nicht in der Lage ist, solche Spiele alleine durch seinen Arm zu entscheiden. Ob man da jetzt ein Loch irgendwo einflechten kann oder will, das bleibt jedem selbst überlassen. Also ich halte jetzt Herrn Garoppolo noch nicht in der Lage dazu, da wirklich bis zum Letzten solche Spiele durch den Arm entscheiden zu können, weil er halt die Konstanz nicht hat und auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er dazu noch nicht in der Lage ist.
Ja gut, also ich bin mir da, wie soll ich das beschreiben, auch nicht sicher, ob er das können wird. Tatsache ist, von wegen, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass die 49ers verloren haben. Ich habe es ja, als wir vorher drauf gesetzt haben, habe ich ja gesagt, ich fände es toll, wenn die 49ers gewinnen. Wegen guter Defense gepaart mit so einem guten Run-Game, mit einer Renaissance des Fullbacks und so weiter. Aber es ist genau diese Befürchtung, die ich habe, dass du halt eben über eine gute Defense und ein sogar dominantes Run-Game wirst du gegen eine Passing-Offense den kürzeren ziehen auf Dauer. Es wird einzelne Spiele geben, wo du gewinnen kannst, aber gegen eine gute Passing-Offense wirst du die Schlagzahl auf Dauer nicht mithalten können. Das ist mein Verdacht. Und die Kansas City Chiefs haben ja, glaube ich, einen Rekord aufgestellt für Punkte im letzten Viertel eines Super Bowls. Und da muss man überlegen, sie haben die Punkte ja nicht mehr im letzten Viertel erzählt, sondern in der zweiten Hälfte des letzten Viertels. Also sie haben im Prinzip innerhalb eines im letzten Achtel des Spiels eigentlich erst die Punkte erzielt. Und das finde ich halt schon heftig. Und ich glaube, der Hot Take wird für viele sein, sie gehen ganz massiv entweder Richtung Passing Offense à la Chiefs oder Richtung Option Offense à la Ravens. Und die wenigsten werden, glaube ich, tatsächlich Richtung Outside Zone Running Game der 49ers gehen. Oder was denkst du, Tobi?
Ich denke, dass man das so alleine gar nicht sagen kann und dass das dass man das nicht unterscheiden kann. Weil wenn du nur eindimensional auf eine Sache gehst, ist es einfacher zu verteidigen. Ich denke einfach, dass auch die Kansas City Chiefs ein vernünftiges Laufspiel als Double Threat brauchen, um ihren Pass vorzubereiten und dem nicht die Grundlage zu geben.
Dem halte ich dagegen, dass sie bis auf den Super Bowl eigentlich fast die ganze Saison über es Running Game praktisch ignoriert haben.
Jein, also sie haben immer mal wieder den Lauf eingestreut und sie haben das durchaus auch als Waffe noch im Repertoire. Aber wenn du zu eindimensional wirst, hat die Verteidigung ein relativ einfaches Spiel.
Also
wenn du den Lauf nicht respektierst, kannst du auch nicht vernünftig passen.
Ja, aber da sagen ja die Statistiken ganz eindeutig, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Das ist schon mal Punkt 1. Klar, wenn wir von den Extremen reden, und das sind die Chiefs zum Teil gewesen, dann, da verschwimmt das alles. Aber die Chiefs haben in der Regel das Passspiel nur dann benutzt, um das Spiel zu Ende bringen, als das Spiel schon entschieden war. Teilweise in der zweiten Halbzeit, da haben sie teilweise schon mit 3 Scores geführt und haben dann einfach nur noch mit dem Run-Game hinterher das in Ruhe zu Ende gespielt. Und haben in der ersten Halbzeit dann meistens, wo sie die Punkte aufgelegt haben, 1 oder 2 Runs gezeigt und den Rest nur Pässe. Und es gibt halt keinen statistischen Zusammenhang, dass bestimmte Spielzüge und so weiter besser funktionieren, wenn man ein funktionierendes Running Game hat. Das Running Game wird immer respektiert werden, solange man da, oder wird, nein, wird grundsätzlich immer respektiert werden. Natürlich verschwimmt das Ganze, wenn man ins Extrem geht. Keine Frage.
Ja.
Ne? Was ist denn sonst, was ist denn dein Hot Take gewesen jetzt aus dem Super Bowl? Was nimmst du mit?
Ich nehme aus dem Super Bowl mit, dass die 49ers zwar eine sehr gute und talentierte Mannschaft haben, das ist aber nicht nur gegen die Kansas City Chiefs, sondern auch gegen andere Mannschaften schwierig wird, in den nächsten Jahren einen Super Bowl wirklich zu gewinnen, weil es entscheidende Kleinigkeiten gibt, die da noch fehlen. Man hat gesehen, was der Pass Rush der 49ers gegen Mahomes ausrichten kann. Und wenn sie das geschafft hätten, das kontinuierlich auf ein Spiel zu verteilen und dem Ganzen so ein bisschen den Druck zu nehmen, ihn weiter zu Fehlern zu zwingen, dann denke ich schon, dass es in der Zukunft irgendwann mal so weit sein wird, dass die 49ers gewinnen können. Ich sehe die Gefahr aber größer, dass das Ganze wie bei zum Beispiel Carolina oder so, die dann mal Atlanta, die dann mal einen Ausflug in den Super Bowl haben, da verlieren und dann Jahre brauchen, bis sie diese Stärke wieder erreichen. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass das Ganze über Jahre hinweg tragen kann. Bei den Chiefs hingegen denke ich, dass Kansas City schon so gefestigt ist, dass sie durch zentrale und entscheidende Verstärkung der Secondary, die nun mal beim besten Willen nicht stark ist, und das muss man auch dazu sagen, vielleicht in der Lage sein können, die Ära, die sie jetzt schon prägen, auch noch durch weitere Titel zu untermauern. Also ich sehe auf mittlere Sicht, so die nächsten 2, 3 Jahre, bis wir kommen, sehe ich die Kansas City Chiefs schon relativ dominant, gerade in der AFC.
Ja, also klar, also es gibt ja Leute, die behaupten von wegen, da kommt jetzt die neue Dynasty. Pat Mahomes ist nun mal ein super Quarterback, in Kombination mit Andy Reid, der ja auch ein hervorragender Playcaller, Playdesigner ist. Und Eric Bieniemy, der ja auch komischerweise nirgendwo ernsthaft als Headcoach-Kandidat im Gespräch war, dem OC von Kansas City. Das ist schon ein Spitzenteam. Die haben natürlich auch eindeutige Superwaffen mit Mecole Hardman, aber vor allen Dingen mit Travis Kelce und mit Tyreek Hill. Das sind einfach Waffen, das ist unglaublich, das ist phänomenal. Aber sie haben jetzt auch so Sachen, sie haben Chris Jones, den sie bezahlen müssen. Der Vertrag von Pat Mahomes winkt. Und ich glaube, auch die anderen haben noch 1 oder 2 Jahre Vertrag und da werden einige dick was raus, da werden sie einige dicke Verträge raushauen müssen, um das Team so zu halten. Also eine Dynasty heißt es so wie aller Patriots, ja? Ich glaube, das, was die Patriots geschafft haben, und das muss man trotz allem Neid, den ich durchaus habe, muss man anerkennen. So eine Dynasty von 19, 20 Jahren wirklich immer top und immer oben mit dabei, ist eigentlich in der heutigen NFL kaum möglich. Deswegen ist es was Besonderes, was New England auf welchem Weg auch immer da geschafft hat. Und ich glaube, auf normalem Wege werden auch die Kansas City Chiefs das so auf Dauer nicht wiederholen können. Spätestens, wenn die großen Begehrlichkeiten kommen und so, wird es schwieriger für die auch das Team in der Konstellation, in den, oder in den Konstellationen zu halten, zusammenzuhalten. Und da muss dann auch immer alles treffen. Aber allein schon wegen Pat Mahomes, ich sehe sie auch in den nächsten 10 Jahren immer als Contender. Das ist das Minimum.
Also 10 Jahre weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu weit in die Zukunft gedacht. Und aber wie gesagt, die nächsten 3, 4 denke ich schon. Danach kommen wir ja dann. Ne? Das habe ich ja auch gesagt, als du nicht da warst. Dass ich das sehe, dass in 3 oder 4 Jahren die Dolphins den Super Bowl gewinnen. Da stehe ich auch noch zu.
Gut, also das halte ich durchaus für möglich. Zum Super Bowl gewinnen gehört halt eine ganze Menge. Unter anderem eben auch Glück. Das muss man ja, auch ja, mal natürlich. Ganz klar sagen. Also ich sag mal so, Kansas City hat es auch Miami zu verdanken, dass sie den Super Bowl gewonnen haben. Denn gewinnen wir nicht gegen die Patriots am letzten Spieltag, dann hat Kansas City keine Bye Week, verliert und muss vielleicht direkt gegen Tennessee, verliert vielleicht gegen die Titans und Derrick Henry in der Form direkt das erste Spiel oder muss nach Foxborough wieder und verliert da. Also da gehört eine ganze Menge zu, auch Dinge, die man einfach nicht, die man nicht selber in der Hand hat, die man nicht unbedingt selber immer kontrollieren kann. Und tja, also ich fände es auf jeden Fall super, wenn wir da demnächst hinkommen würden. Und Tobi, ich unterstütze dich da voll. Wenn du sagst, wir tun das, ich unterstütze dich da voll, ich wäre dabei.
Ja, also ich, wie gesagt, ich habe da gute Hoffnung in unsere nächsten Jahre, dass wir da was aufbauen können. Und wie gesagt, ich sehe jetzt außer den Chiefs keine Franchise momentan in der AFC, die auf dem Trichter ist, dass sie da riesig was aufbaut. Bei den Bills muss man gucken, aber bei allen anderen so strugglen alle so ein bisschen. Ne? Und da ist momentan gerade auf der Seite der NFL ein bisschen so ein Vakuum da, was nach den Chiefs momentan, die von dem Mahomes-Hype leben, gefüllt werden kann. Und da wird man in den nächsten Jahren sehen, wer diese Lücke ausfüllen kann. Und ich sehe durchaus gute Chancen, dass das Miami sein könnte.
So, bevor wir das Ganze jetzt beenden, haben wir jetzt noch Breaking News, die mit Tobi gar nicht abgesprochen sind, aber die Tobi erklären muss. Tobi, ja. Du hast eine Nachricht bekommen über, ja, aus dem Ausland.
Ja, richtig. Ich habe mir, das wissen einige Leute, die in der Facebook-Gruppe sind, Kooperation und Absprache mit dem Wayne, dem Vorsitzenden der UK Miami Dolphins, einen Hoodie bestellt und bin dadurch mit ihm in Kontakt geblieben. Ja, und jetzt vor 10, 15 Minuten oder sowas hat er mich angeschrieben. Er möchte gerne unsere Kontaktdaten oder die Kontaktdaten der deutschen Dolphins an jemanden weitergeben. Und der hat mir dann vor 3 oder 4 Minuten, also wirklich brandheiß gerade, eine Nachricht geschrieben. Der macht ein Miami Dolphins Fanradio, also eine Fan-Talkshow, freitags einmal in der Woche in Amerika mit einer sehr großen Zuhörerschaft und auch mit einer sehr großen Fanschaft. Und die sind also sehr daran interessiert, dass einer von uns jetzt hier aus dem Dolphins Drive irgendwann freitags mit denen über die Miami Dolphins und die Miami Dolphins Germany in Deutschland redet.
Ich unterbreche mal ganz kurz, Tobi ist sehr bescheiden. Es geht nicht um einen von uns aus dem Dolphins Drive, sondern es geht um Tobi. Um das mal ganz kurz.
Es ist ja noch nicht gesagt, dass ich das mache. Ihr seid da nicht raus aus der Nummer.
Du wurdest angefragt.
Ja, ich wurde angefragt, ja.
Also, das ist also der Schritt vom Dolphins Drive in die große, weite Welt, in das große Amerika, ja?
Erstaunlicherweise haben die uns wohl als Sprachrohr ausgemacht und keine Ahnung.
Jetzt werde ich rot und bevor man das, glaube ich, hört, wäre mein Vorschlag, machen wir Deckel drauf auf die Folge, oder?
Ja, also ich glaube, besser kann es nicht mehr werden, Leute.
Gut, dann gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen, schickt uns Feedback und ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder was auch immer.
Ja, wir werden euch über alles auf dem Laufenden halten, was wir so planen und was so passiert. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend, schöne Restwoche. Wir hören uns die Tage.